Mein Thema heute ist: Rede, dein Knecht hört. Dieses Wort finden wir im Alten Testament, im 1. Samuel, Kapitel 3, das ist die Seite 408 im Alten Testament. Und ich lese uns ab Vers 1 bis Vers 10. Und da Samuel, der Knabe, dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort teuer oder selten zu derselbigen Zeit und war wenig Weissagung. Und es begab sich, zur selben Zeit lag Eli an seinem Ort und seine Augen fingen an, dunkel zu werden, dass er nicht sehen konnte. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, da die Lade Gottes war, ehe denn die Lampe Gottes verlosch. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, sieh, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stund auf, ging zu Eli und sprach, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbaret. Und der Herr rief Samuel aber zum dritten Mal. Und er stund auf und ging zu Eli und sprach, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr dem Knaben rief. Und er sprach zu ihm, geh wieder hin und leg dich schlafen, und so du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht höret. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat dahin und rief wie vormals, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht höret. Vers 11 dann, und der Herr sprach zu Samuel. Soweit diese Bibelstelle. Auf dem Buffet einer Schulcafeteria stand eine wunderbare Schale, große Schale, mit großen, roten, man hat es angesehen, saftigen Äpfeln. Sehr verlockend. Und an der Schale hat jemand so ein Schild hingestellt, bitte nimm nur einen Apfel und denk daran, Gott schaut zu. Auf der anderen Seite von dem Buffet stand ein zweiter Teller, kleiner, aber da hat es gerochen, frisch gebackene Schokoladekekse. Die waren noch warm vom Backen. Und da fand sich auch ein Schild, aber so richtig krakelig, eine Kinderschrift, da stand drauf, nimm so viele, wie du willst, Gott passt gerade auf die Äpfel auf. Ich fand es so süß. Also man sieht an der Geschichte, da wird mit Gott gerechnet. Gott passt auf die Äpfel auf. Ja, nur leider geht es auch anders, dass nicht immer mit Gott gerechnet wird, wie wir in unserer Geschichte gesehen haben. Und diese Geschichte, die spielt ungefähr 1000 Jahre, bevor Christus kam. Und der Ort der Handlung, das war jetzt das Heiligtum von Silo. Und da gab es diesen alten Priester, wie wir gelesen haben, namens Eli. Und es war so irgendetwas wie so ein Internat für theologischen Nachwuchs, kann man sagen. Also bei uns gibt es ja auch Internate, manche Sportvereine haben sowas, so Partnerschule des Leistungssports, und da gehen die Talente in die Schule und wohnen dort und werden betreut, und da hofft man, dass aus denen mal so richtig gute Profis, Sportprofis werden. Und ich habe geguckt, also ich wusste gar nicht, gibt sehr viele, in Stuttgart gibt es 3 und in Leonberg gibt es den Bundesstützpunkt und Leistungszentrum des Sports mit Internat. Also jetzt in diesem Eli-Internat ging es nicht um Sport, sondern es ging um den Priesternachwuchs. Und wir haben gelesen, dass einer der Schüler, Nachwuchsschüler, dort, das war der Samuel. Und natürlich in so einem Priesterseminar, da war natürlich ein aktives religiöses Leben damals in Silo, aber da gab es generell ein Problem. Da haben wir gelesen, dass Gott nicht mehr geredet hat. Also es gab wenig Weissagung, Gott hat nicht geredet, er schwieg. Im Alten Testament, da lesen wir, dass Gott eben durch seine Propheten zu seinem Volk geredet hat. Und es ist natürlich auch ein Segen, wenn Gott redet, aber jetzt, er redet nicht mehr. Warum redet er nicht mehr? Wir lesen das vom Volk Israel, ihre Ohren waren verstopft. Sie haben nicht zugehört. Also Gott hat zwar geredet, aber es wurde nicht auf ihn gehört. Man hat nicht gehört. Und so hat er oft versucht, den Weg der Menschen zu lenken in eine gute Richtung. Sie haben aber nicht gewollt. Also da tut uns ja das Herz weh. Das ist doch wie heute. Mensch, da hinten stehen so viele Stühle. Wie toll wäre es, wenn wir die alle brauchen würden. Ja, der Mensch hört nicht, will nicht hören, hat nicht gewollt. Ja, und Gott hat aufgehört zu reden, weil der verschleudert sein Wort nicht. Also er hat es gesagt, er hat es uns gesagt, fertig, er hat es gesagt. Wenn der Mensch nicht hört, ja, irgendwann geschieht es dann, ja, so war das eben, sein Wort ist verstummt. Gott schweigt. Er hat seinem Volk das Wort entzogen, er hat einfach nicht mehr geredet und es viele Jahre nicht mehr geredet. Es gibt da natürlich ein Problem, also wenn jetzt irgendwo Leute zusammenkommen und dann ist halt so einer, der viel schwätzt und man entzieht dem das Wort, ja, dann muss der schweigen oder muss hinausgehen. Das ist so. Und wenn der dann weiterredet, dann gibt es Ärger. Wie ist das jetzt aber in der Gemeinde, wenn Gott seiner Gemeinde sein Wort entzieht, ja, und sie dann religiös weiterredet und redet und redet und redet und redet. Der Paulus nennt es im Korintherbrief, wo er von der Liebe redet, das ist dann wie ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Ja, Lärm. Da fehlt was Wesentliches. Und so war es in Silo. Da heißt es am Anfang der Geschichte, es war wenig Weissagung. Also das Wort Gottes war selten, es war weg. Aber natürlich, ja, das war eine Schule, da hat man geredet wurde im Heiligtum unverdrossen, natürlich wird weiter geredet. Das Problem ist halt, Gott funktioniert halt nicht wie eine Wasserleitung. Das heißt, wenn wir Lust haben, einen Hahn aufdrehen, dass dann was rauskommt, so funktioniert Gott halt nicht. Können wir nicht sagen, er interessiert uns nicht und dann, wenn wir wollen, machen wir den Hahn auf und dann fließt alles. Das ist wichtig in unserer Nachfolge. So funktioniert halt Nachfolge nicht, dass man Gott ruft, dann, wenn man selber Not hat, aber sonst kümmert man sich nicht. So geht's nicht. Also wenn jetzt im Heiligtum oder wenn Religion veranstaltet wird, muss es noch lang nicht heißen, dass Gottes Wort fließt. Aber natürlich, das ganze Alte Testament ist voll, wenn man das so liest, da schüttelt man den Kopf und sagt, also was die schon wieder angestellt haben, dass Gott jetzt wieder und wieder und wieder, das ist halt Gottes Liebe. Er will immer wieder einen Neuanfang und wir können immer wieder neu anfangen. So wie fängt er hier da an? Und das soll uns ja auch etwas sagen und auch trösten. Er fängt also nicht an bei irgendwelchen Professoren, die da lehren, bei wichtigen Leuten, bei Religionsbeamten. Wo fängt er an? Er fängt ganz unten an. Und so ist es ganz oft, dass wir das sehen, dass Gott unten anfängt. Das, was da im Wege steht, ist immer, der Friedemann hat es ja heute im Eingang gesagt, wenn man stolz auf dies und jenes und irgendwas ist, das steht dem im Wege. Bei den Kleinen fängt er an. Er sucht sich den Kleinsten aus, den Schüler im Internat, Internatszögling Samuel. Und jetzt natürlich, wenn so ein religiöser Betrieb läuft, dann ist es gar nicht so einfach, den zu stören. Sie sind doch fromm. Ja, aber sie rechnen nicht mit Gott. Sie vollziehen ihre heiligen Geschäfte, aber es kommt ihnen nicht in den Sinn, ja, dass man das mit dem lebendigen Gott zu tun bekommt. Und so eines Nachts ruft Gott Samuel. Samuel, Samuel. Und wir haben es gelesen, der Samuel wacht auf, steht auf, ja, geht da zu seinem Chef, weil er denkt, naja, der hat mich gerufen. Und Eli rechnet auch nicht mit Gott, hat keine Ahnung, sagt, ja, komm Junge, leg dich wieder hin, schlaf weiter. Ist vielleicht geträumt. Also da wird einer von Gott geweckt, Gott tritt in das Leben und die Internatsleitung schickt ihn wieder schlafen. Das Neue Testament sagt uns, sei gastfrei und herberge gern, vielleicht hast du einen Engel beherbergt. Ja, wer rechnet damit, dass er einen Engel beherbergt? Ja, das sind einfach Dinge, wo ja, man muss halt mit Gott rechnen, dass Gott wirklich in unserem Leben eine Rolle spielt. Also in unserer Geschichte, das Ganze wiederholt sich, Samuel steht auf, geht zu seinem Chef und er sagt dann wieder, schleich dich, Junge, geh schlafen, vielleicht hat es ihn auch schon genervt, es kommt ja schon wieder, er hat aber einen leichten Schlaf. Und erst beim dritten Anlauf, da dämmert es ihm, was da los ist. Kann das sein, dass Gott mit uns redet? Und jetzt gibt er den richtigen Rat. Wenn es wieder passiert, stell dich drauf ein. Stell dich hin und antworte, rede, den dein Knecht hört. Und darüber möchte ich mit uns heute Morgen nachdenken. Das Problem hier mit den Handlungen, da steckt eine große Gefahr drin, dass wir auch in unserer Nachfolge abstumpfen, dass wir taub werden. Aber wir haben doch alle schon so oft gehört, das kennen wir alles, sogar die Geschichte kennt ihr schon. Das ist eine große Gefahr. Und daraus aufzuwachen, da kann man erschrecken, da kann man erschrecken. Wie die Jünger Jesu erschrocken waren, als Jesus ihnen gesagt hat, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Das finden wir im Markus Evangelium 14. Kapitel. Ich lese da die Verse 18 und 19. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir isset, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und sagten zu ihm, einer nach dem anderen, bin ich's? Bin ich's? Bin ich's, Herr? Ja, bin ich inzwischen taub für dein Reden? Bin ich so verschlossen für dein Wort? Also wir können nur hoffen und beten, dass Gott uns so anspricht und wir dann wie Samuel uns hinstellen und antworten, ich höre dich, rede, dein Knecht hört. Also wir können als Gemeinde nur ganz bescheiden sein und wissen, auch wir sind nicht gefeit, davon nicht mehr genügend zu antworten, Resonanz für Gottes Reden zu sein. Und das können wir lernen von Samuel. Unser Glaube, der lebt davon, ja, Gott redet, aber dass wir hören. Das lebt unser Glaube davon. Rede, Herr, dein Knecht hört. Und ich sage das, weil wir auch in der Gefahr sind, dass wir in unserem Glauben ja nach anderen Dingen suchen, also zum Beispiel besondere Erlebnisse mit Gott. Und ja, es ist wunderbar, wir können mit Gott im Alltag etwas erleben, aber unser Glaube gründet sich nicht auf diese Erlebnisse. Diese Erlebnisse, das ist ein Ergebnis, das ist sozusagen ein Sahnehäubchen. Erlebnisse können den Glauben nicht tragen, weil, wie auch in unserer Geschichte, sie können ausbleiben. Ja, und dann sind wir verwirrt oder verstimmt. Der Glaube lebt von diesem, er redet, wir hören. Ja, manche ja, freuen sich sehr über dieses Glaubensgefühl. Und natürlich gibt es diese schönen Gefühle im Glauben, erhebende, beglückende. Ja, also es geht mir selber oft so, also so Abendmahl, das sind einfach ganz besondere Gefühle, wo das Herz einen Hupser macht, wenn wir Gottes Nähe richtig spüren. Und das ist ja schön, das ist prima, aber es ist wichtig, dass wir unseren Glauben nicht da drauf bauen oder meinen, ihn davon abhängig machen zu können. Also unsere Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen, dann sehen wir, das sind nicht lauter Sahnehäubchen, im Gegenteil, das sind Täler, in denen Gott uns erzieht und deshalb können wir unseren Glauben nicht auf Gefühle bauen. Gefühle ist ein schwankender Boden, weil sie wechselhaft sind, wie das Wetter. Und dann, ja, dann werden wir traurig, empfindungslos, schwanken, dann fragen uns, war es Einbildung? Wir brauchen einen festen Grund. Wir brauchen einen festen Grund. Und Gottes Wort ist unser Grund. Und das sage ich deshalb, weil ich es oft erlebt habe, dass eben, ja, man geht da so in eine Falle, man hat dieses tolle Gefühl und dann bleibt es weg und dann denkt man, dass es ein schwacher Glaube ist. Und das ist eben nicht so, weil Glaube ist eine Entscheidung. Das ist nicht so, ich fühle mich so, als ob es jetzt so ist und dann baue ich es aufs Gefühl, ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich für Jesus Christus. Dann bin ich unabhängig von jedem Gefühl und von jedem Angriff, weil es eine Entscheidung ist. Die treffe ich und dann ist sie getroffen. Und da bleibe ich dabei. Und deshalb dürfen wir uns nicht beirren lassen. Unser Glaube wohnt nicht in unseren Gefühlen. Er wohnt in Gottes festen Zusagen. Und deshalb kann da nichts wanken. Gott hat noch nie eine Zusage gebrochen. Deshalb haben wir einen festen Grund, auf den wir unseren Glaube stehen. Ja, und deshalb stellen wir uns da drauf und sind wir bereit zu hören, was Gott uns ruft. Öffnen wir uns innerlich und sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Und dieses Dasein und dieses sich Öffnen, das macht den Glauben aus. Ja, Glaube ist Glaube und natürlich, wenn wir dann sagen, rede, dein Knecht hört, dann gibt es natürlich auch Risiko, weil ich dann, ja, was sagt er? Das denke ich manchmal, wenn ich das Wort lese, boah, das sind echt herbe Worte dabei. Also ich liebe ja die schönen Worte, aber es gibt mindestens genauso viel sehr herbe Worte. Was würde das sagen? Gibt es einen Trost oder gibt es eine Mahnung? Und oft ist auch eine Mahnung. Würde mich senden? Welche Botschaft empfange ich? Das ist wie heute Morgen, was der Friedemann gesagt hat, die Worte, die wir hören hier aus der Schrift. Auch in unserer Geschichte, wenn man das weiterliest im dritten Kapitel, ist das, was Gott dem Samuel sagt, nichts Schönes. Es ist eine ganz, ganz harte Botschaft, ein strenges Wort, das er ihm weitergibt, dass es ans Volk Israel weitergegeben wird. So, was bleibt für uns? Wir sollen es Samuel nachmachen. Wir sollen uns äußerlich aufstellen und innerlich offen sein. Ich bin überzeugt davon, Gott will auch zu dir reden. Gott will heute Morgen reden. Er will immer reden. Und anders als in den Zeiten von Samuel, deshalb ist uns dieses Wort gegeben, geschieht dieses Reden durch die Bibel. Und da dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir wenig von Gott hören, ja, wenn wir uns nie darauf einstellen und uns auch nicht innerlich öffnen, wo Gott redet. Also, das ist mir manchmal so gegangen, da lese ich das und denke, also diese Israeliten. Und denke gar nicht darüber nach, dass das ja auch mir was zu sagen hat. Also, wenn wir im Wort lesen, dann ist da immer der Punkt, ja, was will Gott dir persönlich? Das ist immer so leicht, also, dass man sagt, also ja, das war jetzt eine wichtige Sache, das sollte der auch da gehört haben. Dem soll man das auch mal. Du, hör dir mal die Predigt an, da ist was drin für dich. Da sind wir schnell dabei, zum anderen zu gucken. Aber er will mit uns reden. Also, ja, er will mit uns reden und da gehört eben diese Haltung, dieses Offene dazu. Also im Berufsleben habe ich das oft kennengelernt, wenn ich bei Kunden war. Da hatte jeder so sein eigenes Büro. Der Chef hat auch eine eigene Toilette gehabt. Und vor vielen Büros saß da vorne dann noch so ein Aufpasser, die Chefsekretärin, die dann verhindert hat. Also eine ziemlich geschlossene Geschichte. Ich selber habe ja bei HP gearbeitet und da war es anders. Das Büro war ein einziges Büro, da gab es keine Wände. Also das war keine eigenen Zimmer, keine Cheftoilette, keine Türen. Jeder konnte einfach an einen Schreibtisch dahin gehen, offen. Und es ist halt wichtig, ja, wie ist es bei uns? Wie ist dein Leben Gott gegenüber aufgestellt? Die Türen, sind die offen? Gibt es gar keine? Oder wie ist da? Sind wir auf Empfang eingestellt? Oder ist da manche schon erkaltet? Im Offenbarung 2 finden wir 7 Schreiben an Gemeinden. Und da heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, also ich meine, fleischlich ist zwar da, so, das bedeutet ja aber auch auf Empfang. Auf Empfang. Müsst ihr nur so manche Unterhaltung beobachten, wenn Menschen miteinander reden, da redet einer was, der andere antwortet was völlig anderes, weil der hat dem gar nicht zugehört, sondern der hat ja auch was zu sagen. Also oft geschieht es, wenn Menschen dann über ihre Krankheit, also da hat einer oder andere eine viel tollere und dann geht es hin und her. Und die reden gar nicht miteinander, weil, was sagen, wer Ohren hat, wer auf Empfang geschaltet ist, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ob Gott mit uns reden kann, hängt auch daran, wie wir eingestellt sind. Und so in unserer Geschichte, Samuel musste reagieren auf Gottes Aufruf. Reaktion, steh auf und öffne dich. Ja, und das ist die Frage für uns heute Morgen, welche Zeit hat in unserem Leben das Hören auf Gottes Wort? Welchen Raum geben wir der Bibel persönlich? Ich kann sagen, ja, wir lieben Gott und er hat einen wichtigen Platz in unserem Leben. Aber am Ende kannst du das ablesen daran, ob wir ihm einen stetigen, einen wichtigen, einen den wichtigsten Platz in unserem Zeitmanagement. Versuch mal 3 Leute an einem bestimmten Tag zu einer Uhrzeit zusammenzukriegen, da wirst du schon merken. Also Zeitmanagement, ganz schwierig, ist ganz schwierig. Aber das ist ein Maßstab dieser Einstellung. Oder ist es so, dass eben die Zeit für das Lesen der Bibel und das Gebet immer dann ausfällt? Ja, so viel Stress, das bin ich gerade nicht so drauf. Also deshalb hat mich dieses Wort so angesprochen, ich habe neu gehört, dass Gott ruft, dass er mich ruft, auch dich ruft, ich möchte mit dir reden. Und nun wartet er auf unsere Antwort. Und die Antwort muss sein, rede, dein Knecht hört. Ich finde auch toll, dein Knecht hört. Ich bin nicht der Herr, der Knecht. Also das zeigt auch schon die innere Haltung. Der Herr, der Allmächtige, redet. Ich bin dein Knecht. Und deshalb immer, wenn wir die Bibel öffnen, dann brauchen wir diese Haltung. Es hören wollen, es in dieser demütigen Haltung annehmen. Rede, Herr, dein Knecht hört. Ja, immer wenn wir zusammenkommen, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Oder egal, wo wir vielleicht zur Ruhe kommen, innehalten, einen Moment aufmerken, das muss unsere innere Haltung sein. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Ja, das kann dann schon passieren, dass das, was wir dann da hören, ist vielleicht nicht immer so brutal spannend. Das hat auch was damit zu tun, dass wir vielleicht runterkommen müssen vor unserer Drehzahl. Viele Menschen, die haben eine brutale Taktzahl. Das ist natürlich schwer, eine leise Stimme dann zu hören, wenn die Taktzahl so hoch ist. Und das nicht alles, was wir da lesen, ist dann vielleicht so, dass wir es brutal spannend finden. Vielleicht, also die Bibel, das ist so etwas, das die Tiefe eröffnet sich einfach, indem ich da runterkomme, indem ich das wahrnehme und vielleicht muss ich es 3, 4, 5, 10, 100 Mal anschauen. Es ist unglaublich, welche Tiefe Gottes Wort uns geben kann. Das Wichtige ist, dass wir uns offen halten für das Einreden von Gottes. Und darum ist es gut, der Bibel diesen Raum einzuräumen, zu studieren, beten, zu lesen. Und ich bin auch ein Freund davon, und es fällt mir auch nicht leicht, aber und auswendig lernen. Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt, in schwierigen Situationen, in denen ich war, war ich so froh über die Bibelverse, die ich dann im Kopf mir sagen konnte. Das geht ja nicht, du kommst in eine schwierige Situation und sagst, halt, jetzt brauche ich erst mal 2 Tage Zeit, um das zu lesen, was mir hilft. Wenn wir im Wort wohnen wollen, dann müssen wir da drin wohnen. Wenn es unseres Fußes Leuchte sein soll, dann müssen wir es leuchten lassen in unserem Leben. Und ja, was mach's ganz einfach, da hinten haben wir, nimm's Johannesevangelium, nimmst du doch einfach mal vor, jeden Tag ein Abschnitt, ein Kapitel und hören, was immer Gott zu sagen hat. Und da ist so spannend, wie unterschiedlich Gott mit uns reden wird. Ja, Gott ist es wichtig, dass wir uns sicher fühlen, des Glaubens vergewissern. Er will ja ins Herz sprechen, also es gibt ja so wunderbare Worte. Also, er hat dich gekannt, bevor du geschaffen wurdest. Er sagt ja, du bist mein geliebtes Kind. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, welche Haltung Gott zu dir einnimmt. 1. Johannes 3,1, sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Kind Gottes. Du bist nicht getrennt, du bist in seiner Familie, du bist ein Kind, sein Kind. Ja, das ist wunderbar. Oder Jeremia 31,3, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ja, sowas muss man auswendig lernen. Das ist wunderbar, wenn man sich das dann sagen kann, wenn es mal herb wird. Und wenn Gott redet, ja, dann, wir sind seine Kinder, er will uns trösten, er will uns gewiss machen. Er will, dass unsere Seele Ruhe findet. Ja, er will uns in unserem Leben auch Orientierung geben. Ja, und so ist es eben. Das ist meine Erfahrung. Lies regelmäßig in der Bibel und es passiert was. Es wird was passieren mit dir. Das ist 100%. Du wirst verändert. Wir beten da immer drum, dass wir verändert werden. Das ist der Weg, verändert zu werden. In diesem Wort zu wohnen, das kannst du nicht verhindern. Wenn du dieses Wort liest, wirst du dich verändern. Das geschieht auch ja, mit unserer inneren Stimme, mit unserem Gewissen. Unser Gewissen wird von Gottes Maßstab geprägt. Ja, so wie der Paulus im 2. Korinther 1,12 sagt, denn unser Ruhm ist der, nämlich das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfältigkeit und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes auf der Welt gewandelt haben. Also, und das ist, was wir täglich nutzen können. Wenn unser Gewissen durch Gottes Wort geprägt ist, dann hilft es in jeder Hinsicht. Ich meine, es gibt klare Dinge, ne? Es gibt die 10 Gebote und wir wissen auch, dass Gott Lüge nicht leiden kann und da wird uns unser Gewissen vermahnen. Aber viele Dinge sind halt nicht so klar geregelt und deshalb ist es wichtig, dass wir ja, diesen Kompass, dass unser Gewissen feinfühlig und empfindsamer wird, dadurch, dass es geprägt wird durch Gottes Wort. Gottes Wort übersetzt sich in unserem Blick auf die Entscheidungen, ja, die wir jeden Tag treffen müssen. Es prägt uns und es hilft uns, dass wir einfach ja, unseren Weg besser gehen können, dass wir richtig und falsch besser unterscheiden können. Und deshalb, wenn Gott redet, dann prägt es unseren inneren Orientierungssinn. Und das ist ganz wichtig. Wie eben gesagt, du hast nicht alle Bibelstellen parat, aber wenn dein Gewissen richtig geschärft ist, dann ist es eine Riesenhilfe auf unserem Weg. Und natürlich, klar, Gott, wenn wir in seinem Wort wohnen, wir werden merken, dass Gottes Wort uns in Bewegung setzt. Also wenn Gottes Wort in uns wohnt, das ist nicht gemütlich, das setzt in Bewegung. Wer sich diesem Wort aussetzt, ja, das ist wie so ein ansteckender Virus. Da passiert was, da rumort es in einen. Also wir sind ja nicht dazu da, dass wir in unserem Frommsein das gemütlich uns hinsetzen, sondern es ist das Gegenteil. Jesus in Markus 16, 15 und 16 ruft uns zu, geht hin, nicht bleib sitzen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und das ist auch ein Grund, das soll uns doch wehtun in unserem Herzen, wenn Menschen verdammt werden, in die Hölle gehen, weil sie das Wort nicht gehört haben. Das muss uns Kraft geben, weiterzugehen. Gottes Reden, ja, das stellt uns auf die Füße, das macht uns Beine hin zu denen, die das brauchen, die noch verloren werden, hin zu denen, die Gottes Gnade, Gottes Liebe noch nicht kennen, hin zu denen, die einfach Jesus nicht kennen, hin zu denen, die entmutigt sind, die abgekämpft sind, die einfach den richtigen Weg nicht gefunden haben. Und so ist es, wir haben einen lebendigen Gott, der redet, der uns Orientierung gibt, der uns Beine macht. Und deshalb sollen wir glauben, sollen wir vertrauen. Denn wenn wir gehört haben, da geht es halt um den nächsten Schritt. Hören ist natürlich wichtig, aber dem Hören folgt etwas. Jakobus, der Glaube ohne das, was folgt, ist tot. Das ist irgendwie automatisch. Wenn dein Glaube stärker wird, dann passiert da was. Es geht darum, auch etwas zu tun. Das zu tun, was wir gehört haben. Und es geht auch darum, dass wir uns auf das Gehörte verlassen. Viele Menschen, sogar Christen, viele Christen, sie sind schwach in ihrer Nachfolge, weil sie immer daran zweifeln, dass sie gerettet sind. Wenn Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dann bist du gerettet, fertig. Dann versteht er auch, du wirst auf deinem Weg immer wirst den Weg natürlich nicht perfekt gehen, aber das nimmt doch die Rettung nicht weg. Das ist wichtig, dass wir uns verlassen auf sein Wort. Und so entsteht dann ein Kreislauf. Wir hören und dann glauben wir und dann tun wir, was wir hören. Und dann merken wir, dass das gut tut und dann wollen wir mehr hören und wir werden genauer hinhören. Und das muss man in Gang setzen. Und wenn das mal in Gang ist, das kann man nicht mehr stopfen. Das ist, das macht süchtig. Also, es ist wunderbar. Tiefer ins Wort und tiefer ins Wort. Und dann hören wir tolle Dinge. Und wenn es dann herb wird und der Kummer an dir nagt, 1. Petrus 5, 7, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist ein Riesenproblem. Was macht Sorge? Sorge macht eng. Sorge lähmt. Ja, und zu oft mühen wir uns ab mit uns in unserer Schwachheit und vergessen, es ist der Arm Gottes, der die Dinge bewegt. Der Arm Gottes. Deshalb das Erste, was wir tun sollen, ist ins Gebet gehen. Sein Wille geschieht, dein Wille geschieht. Und welche Kraft und welcher Mut erwächst aus dieser Gewissheit, dass letztlich alles, was ist, ist im Plan Gottes und soll uns zum Besten dienen. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, nicht nur die wir für die Besten halten. Es sind vielleicht auch welche, die wir gar nicht so mögen. Aber das ist uns zugerufen, das ist eine Gewissheit. Da können wir uns da draufstellen und sagen, ich muss jetzt vielleicht durch eine Arbeitslosigkeit, durch eine Krankheit, durch ein was weiß ich, Schwierigkeit gehen. Gott ist mit mir und am Ende dient es mir. Es dient dafür, dass mein Glaube fest und fester wird. Oder Römer 8, 31. Was wollen wir denn hierzu sagen? Also was fällt uns denn noch ein? Ist Gott für uns? Du bist doch sein Kind. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Das sind einfach wichtige, wichtige Dinge, die diesen Grund bilden, auf den wir uns stellen sollen. Und so zusammenfassen, worum ging es? Für uns als Gemeinde, für jeden von uns kommt es darauf an, dass wir das in unseren Alltag integrieren, einüben. dass wir Gelegenheiten schaffen, dass wir uns äußerlich einfinden, also aufstehen, wo Gott redet. Und Gott redet in diesem Wort und uns diesem Wort innerlich öffnen und unsere Antwort so sein: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Amen. Und ich bete noch mit uns. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass du uns deinen Willen geoffenbart hast in deinem heiligen Wort. Und wir danken dir dafür, dass wir dieses Wort in Händen haben, ja, dass du zu uns sprichst, dass du uns immer noch zu uns sprichst, egal in welcher Situation wir sind. Vater, wir danken dir für deine Gnade und wir danken dir für diese große Liebe, dass egal wo wir sind, dass wir immer uns an dich, zu dir hinwenden können, dass wir deine Kinder sind, dass du uns die Ewigkeit, ja, die Vergebung geschenkt hast. Vater, wir bitten um deinen Segen, dass dieses Wort in uns, ja, Frucht tut, reichlich wohnt und Licht auf unserem Weg ist. Durch Jesus. Amen.